Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 199 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 18. Oktober 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk geht es um einen Deckel für Provisionen, einen Provisionsdeckel.
Mit Alexandra Handerer sprechen wir über ihre Funktion als erste freie Maklerbetreuerin Deutschlands.
Und in den News der Woche fordert Oliver Bethe von der Allianz, dass die Deutschen mehr arbeiten. Ein Ehepaar will per Versicherungsbetrug Millionen abräumen. Versicherer fassen wieder Vertrauen in die Zukunft. Und die Kfz-Sparte könnte vor einer besonders heißen Wechselsaison stehen. Und damit meinen wir nicht die Reifen.
Aus der Redaktion.
Aber vorher.
Der Schmalltalk.
Der Schmalltalk.
Ja, habe ich dir in heiße deine Reifen, heiße Wechsel. Reingelacht.
Schon nee, ist doch herrlich. Du darfst mir, Schmidt, du darfst mir in alles reinlachen. Das ist immer schön. Gut, ne?
Ja.
Und was haben wir denn heute mitgebracht?
Oh, wir haben heute ein ganz existenzielles Thema für Makler, nämlich Vergütung, genauer gesagt Abschlussprovision und ein Deckel darauf. Dir ist nämlich beim Lesen dieser ganzen Nachrichten dazu etwas aufgefallen.
Das Ding kommt eigentlich aus dem Juni und kommt vom Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V., denn der fordert, dass die Abschlussprovisionen im Lebensversicherungsgebiet, die Abschlussprovision von, was ist hier so üblich, 40 bis 55 Promille, gedeckelt wird auf 25 Promille. Und im Gegenzug allerdings die Bestandsprovisionen, die wir liebevoll auch BPRO nennen, erhöht wird. Aber da hat er keinen Betrag genannt. So.
Wir sagen mal so. Damit haben sie sich nicht besonders beliebt gemacht in diesem
Nein,
Vorschlag.
Genau. Oh, das hast du aber sehr subtil ausgedrückt. Genau. Und das, das hat dann der Verbandspräsident, Herr Billerbeck, hatte das dann nochmal einmal bekräftigt. Und vergangene Woche, und wie komme ich eigentlich darauf? Mensch,
ja,
Schmidt,
Mensch.
Frag mich doch mal, wie ich darauf komme.
Wie kommst du denn darauf?
Ja, gut, dass du fragst. Ich war vergangene Woche, am Donnerstag gab es von dem Verband eine Pressekonferenz in Hamburg. Und da habe ich auch viele zauberhafte Kollegen wieder getroffen. Unter anderem den Lorenz, den wir hier an dieser Stelle grüßen, unseren langjährigen Kollegen Lorenz Klein. Ja. Der war da auch. Und da kam natürlich das Thema dann auch nochmal auf den Tisch. Und Mensch, soll das jetzt wirklich sein? Und wie gesagt, du hattest ja schon bemerkt, ganz beliebt hat sich der Verband damit nicht gemacht. Warum eigentlich, Schmidt?
Naja, weil Provision immer natürlich ein heikles Thema ist und das Thema ja sowieso gerade auch politisch auf der Agenda steht. Also die EU guckt gerade, ob es denn nicht sinnvoll ist, die Provisionen zu deckeln oder im Ernstfall sogar ganz zu verbieten. Das Letztere ist jetzt zwar erstmal vom Tisch und das Erstere vielleicht auch, aber auf jeden Fall ist es Gegenstand politischer Diskussion und alle hatten sich gerade so ein bisschen entspannt, weil die EU es doch vom Tisch genommen hat und jetzt kommt eben wieder einer um die Ecke und sagt, ach nö, eigentlich ist das doch eine gute Idee. Und weil es für viele Makler eben da auch um die Existenz geht, wäre es natürlich ein sehr großer Schritt, weil eben sich noch nicht viele auch auf andere Vergütungsquellen vorbereitet haben, wie Servicevereinbarung und so weiter und so fort. Und dann ist das schon ein derber Einschnitt, wäre schon ein derber Einschnitt für viele. Gerade auch für Makler, die starten in ihre Karriere, da braucht man ja auch erstmal ein bisschen was upfront, weil man sich da diesen Bestand eben noch nicht so aufgebaut hat, es sei denn, man kauft einen, aber da braucht man auch erstmal das Geld für. Und das ist natürlich einfach so eine Sache insgesamt.
Die Frage ist natürlich, und das haben einige bei Facebook auch angemerkt, warum schlägt so ein Verband das völlig ohne Not? Es ist gerade vom Tisch und dann kommen die mit sowas um die Ecke. Wie könnte das sein? Und im Juni lautete die Begründung, eine Umfrage unter den eigenen Maklern hat das ergeben. Und jetzt möchte man natürlich einen Schelm, der Arges dabei denkt. Wenn man die eigenen Makler befragt, wie wollt ihr das machen? Ja, dann sagen die weniger Abschluss, mehr Bestandsprovision. Dann könnte man jetzt meinen, die haben natürlich ordentliche Bestände unter ihren Fittichen und sagen, yo, dann ziehen wir doch mal unsere laufenden Einnahmen ein bisschen hoch. Das könnte man jetzt mal unterstellen und das haben bei Facebook natürlich dann auch einige gemacht. Die haben gesagt, ja, na klar, wer die Schäfchen im Trockenen hat, der zieht jetzt aus den Beständen natürlich ein bisschen mehr.
Mhm.
Und ja, was mir aufgefallen war, ist, es gab reichlich Kontra dann auf LinkedIn und hier Facebook und so weiter. Und die haben auch alle so ein bisschen aneinander vorbeigeredet.
Ach, wie denn?
Ja, ein kleines bisschen. denn die offizielle Begründung, und das war auch letzte Woche Donnerstag so, vom BDVM, lautete ja, ja, man will diesen diese enorme Abschlussgetriebenheit ein bisschen eindämmen, indem man die Abschlussprovision etwas senkt. Ne? Das drückt dann so ein bisschen diese Provisionssucht. Und auf Facebook wurde aber immer das Argument der hohen Kosten genommen. Das heißt, die einen sagen, ja, das verführt, das ist einfach ein Fehlanreiz, den wir eindämmen wollen, das sagt der Verband. Mhm. Und auf Facebook wird man gesagt, ja, wenn ihr die Kosten eindämmen wollt, dann macht das doch anders. Und guckt euch mal die anderen Kosten an. Also die einen reden über Fehlanreiz und die anderen reden über zu hohe Kosten. Und das sind zwei Paar Schuhe, finde ich. Mhm. Das heißt, wenn sich alle an den Tisch setzen sollten, dann irgendwann, sollte es dazu kommen, dann sollten auch beide Themen dann tatsächlich mal behandelt werden, finde ich. Mhm. Denn so tönen die einen auf der einen Seite und die anderen tönen auf der anderen Seite und alle tönen aber das, also Dinge, die nicht zusammenpassen in meinen Augen. Das ist so mein Eindruck gewesen. Und natürlich ist das Ganze auch ein bisschen ungelegtes Ei, denn auch vergangenen Donnerstag kam nicht auf den Tisch, wie hoch denn die Bestandsprovision gehen soll. Mhm. Das ist immer noch offen.
Es bleibt also ein schwieriges Thema auf jeden Fall.
Ja, ja.
Ja.
Ich muss sagen, ich ringe auch ein bisschen mit mir, wie ich das finde, eigentlich diesen Vorschlag.
Es gibt Vor- und Nachteile.
Ja, es gibt. Jo, stand heute in deinem Kalender, ne? Ich denke mal so an meine Zeit zurück bei der Dresdner Bank damals. Und da gab es tatsächlich Kollegen, die haben Versicherungen verkauft, damals noch von der Hamburg-Mannheimer, haben die Dinger verkloppt, weil sie dort Abschlussprovisionen gekriegt haben. Hätten sie einen Investmentfonds verkauft, hätten sie 5% verdient, aber nicht persönlich, sondern für die Filiale, für die Bank.
Ah.
Deswegen haben sie also lieber Versicherungen verkauft, weil sie da persönlich was verdient haben. Da gab es nämlich Provision.
Hm.
Das heißt, ich kenne diese Abschlussgetriebenheit, die da immer erwähnt wird und diesen Fehlanreiz. Ich habe ihn erlebt, ich habe ihn gesehen.
Hm.
Ob das jetzt immer noch so ist, ist das eine. Das andere ist, das war damals ein Fehlanreiz, weil es das einzige Produkt war, wo man selbst was verdient hat.
Mhm.
Die Frage ist, gibt es heute immer noch diese enormen Fehlanreize? Ich glaube einfach, wenn jemand Makler ist und selbstständig ist und sich in einer Stadt durchsetzen muss als Selbstständiger, ich weiß nicht, ob er so irre heftig mit der Peitsche verkaufen kann, soll, muss. Das ist immer das, was immer so im Raum schwebt.
Wir haben ja schon mehrmals eigentlich auch über das Thema schon gesprochen. Es hat sich natürlich ein bisschen was getan, seitdem du in der Bank warst. Das ist ja nun auch schon wie lange her? 20 Jahre? 30?
Über 20. Über 20 Jahre, ne? Genau.
Bist du alt schon? Naja.
Genau.
Also es gibt ja auch einen Verhaltenskodex inzwischen und so weiter und so fort. Und natürlich ist das aber eben ein Problem für die Versicherungsbranche nach wie vor, dass das Verhalten von damals sich immer noch so negativ auch auf das Image heute niederschlägt, weshalb ja Verbraucherschützer und so auch immer da fordern, dass man eben die Abschlussprovision abschafft, weil sie glauben, dass allesamt, alle Makler, alle Vermittler, alle nur so unterwegs sind, was ja aber natürlich nicht stimmt.
Ja.
Genau, also die allermeisten Makler arbeiten anständig und haben das Beste für ihren Kunden im Sinn und sind nicht darauf aus, die nächste Abschlussprovision einzustreichen.
Mhm.
Und eben, man braucht, wie gesagt, gerade auch für Berufseinsteiger, ich meine, wie sollen die ohne Abschlussprovision groß über die Runden kommen, ohne Bestand? Wie sollen die das machen? Und das ist eh schon Nachwuchsmangel in der Versicherungsbranche. Also, wenn man den Markt abwürgen will, kann man das machen.
Mhm.
Aber natürlich sollten sich trotzdem, und das haben wir auch schon mehrfach an dieser Stelle gesagt, Vermittler und Makler durchaus damit beschäftigen, wie sie sich von dieser Abhängigkeit der Abschlussprovision, so sie denn besteht, ein bisschen lösen können, freimachen können. Weil das Thema ist immer wieder auf der politischen Agenda. Diesmal ist es noch gut gegangen. Ob das beim nächsten Mal funktioniert, weiß man nicht. Und es ist besser, man geht vorbereitet da rein, als wenn man muss. Genau.
Und genau das schöner kann man es gar nicht sagen. Ich glaube, das ist auch, der Grund, weshalb ich am Ende diesen Vorschlag für unnötig halte, das zu deckeln. Also ich glaube, das kann wirklich so bleiben, denn wer zu viel verkauft, der steht ja auch immer noch in der Haftung jahrelang.
Richtig. Ne?
Der hat ja immer noch jahrelang die Gefahr, die Provision loszuwerden. Und schon deshalb muss er wirklich gucken, wie er berät, wie er Produkte verkauft, absetzt und das macht alles. Und es ist auch das Argument, was bei Facebook auch sehr stark erwähnt wurde. Man hängt sowieso noch jahrelang drin.
Mhm. Hat sowieso einen Anreiz, in diesem Sinne gut zu beraten. Ja, klar.
Richtig.
Hast du Storno nach Storno und was bringt
das? Das ist wie so ein Damoklesschwert, was über einem hängt und was diesen Fehlanreiz in meinen Augen, glaube ich, auch enorm eindämmt. Deswegen glaube ich gar nicht, dass der so irre da ist. Mhm. Und deswegen halte ich den Vorschlag für nicht so gut. tatsächlich ist dieses Thema mit den Jungmaklern, was du immer wieder ansprichst, dass sie ja Startschwierigkeiten dann bekommen. Das kam übrigens letzte Woche Donnerstag auch auf den Tisch. Mhm. Und dann wurde gesagt, ja, da muss man das Geschäftsmodell dann umstellen. Das geht auch.
Aha.
Ja. Ja, das gut. Kam dann und dann müssten sich, und das war dann das Angebot des Verbandes, da müssten sich die jungen oder könnten sich die jungen Makler dann auch Rat und Tat holen und sich beraten lassen.
Gut, das ist auch immer ein guter Rat natürlich.
Auch ein guter Rat, genau.
Sich bei den Kollegen, den altgedienteren Kollegen einmal umzuhören, wie die das machen. Mhm. Oder auch eben sich mit anderen jungen Maklern zusammenzuschalten, die ja vielfach auch schon irgendwie in Honorarberatung und sowas machen. So ist es ja nun auch. Genau.
Richtig.
Wenn Sie Anmerkungen, Shitstorm oder sonst was haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an
redaktion@pfefferminzia.de und genau, und wir möchten jetzt einfach mal dazu sagen, ja, wir haben uns jetzt hier versucht, eine Meinung zu erarbeiten und für und wieder abzuwägen. Das ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das heißt, Ergänzungen, Anmerkungen, her damit. Lesen wir alles vor, bringen wir alles.
Genau. Gut, aber fürs Erste haben wir gesagt, was wir sagen wollten, glaube ich, Scholle. Ne?
Ja. Ja. Gut. Bisschen Mut zur Lücke ist leider immer. Und genau.
Gut, dann weiter im Text.
Im Gespräch.
Alexandra Handerer nennt sich selbst Deutschlands erste freie Maklerbetreuerin, weil sie es auch ist. Nur fliegen uns dabei sofort ganz viele Fragen zu und um die Ohren. Warum bleibt sie nicht angestellt? Was kann sie, was ihre Kollegen von den Versicherern nicht können? Was kann ihre bevorzugte Zielgruppe von ihr lernen? Und welche ist das überhaupt? Fragen wir doch einfach mal nach. Hallo Alex, herzlich willkommen hier bei uns.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich heute da sein darf.
Und ich freue mich auch. Alex, du nennst dich Deutschlands erste freie Maklerbetreuerin. Da frage ich doch gleich mal, warum gab es denn vorher noch keine freien Maklerbetreuer?
Ja, das ist eine gute Frage, Andreas, dass da noch keiner das gemacht hat. Also warum, das darfst nicht mich fragen. Ich glaube, weil es vielleicht auch ein bisschen neuer Weg ist, den man erstmal beschreiten muss, weil man muss ja doch ein paar ganz neue Strukturen dafür etablieren. Und es gehört schon ein bisschen Mut dazu, aus einer vorhandenen Struktur komplett rauszugehen beziehungsweise nicht die üblichen Wege zu beschreiten. Hat mich auch ein bisschen Mut gekostet.
Und jetzt kennen wir ja Maklerbetreuer tatsächlich von den Versicherern. Warum hast du das nicht gemacht?
Also erstens, meine Karriere in den letzten 20 Jahren im Vertrieb, die war ja schon bei einigen Versicherern. Also ich durfte schon einige Erfahrungen sammeln. Und auch in verschiedenster Form, angestellt, als HGBler etc. Und ich kenne einfach alle Seiten schon. Der Hauptgrund dafür war aber, dass ich während meiner Zeit beim letzten Arbeitsverhältnis ein Jungmaklernetzwerk aufgebaut habe namens Young Professionals. Und ich habe mit sehr vielen Maklern zusammengearbeitet und ich wollte eigentlich keinen wegschicken. Weil das Problem, wenn du von A nach B wechselst als Maklerbetreuer, ist ja, du kannst ja deine Kontakte nicht alle mitnehmen.
Und warum nicht?
Weil die Strukturen in einem Unternehmen meistens so sind, dass du als Key-Accounter arbeitest, indem du Pools und Vertriebe betreust, oder als Maklerbetreuer. Die zwei Begriffe werden eigentlich auch unterschieden. Ich benutze die für mich selber als einen Begriff. Für mich gibt es da keine Unterscheidung innerlich. Aber das ist für viele, die den Job machen, schon ein Unterschied, ob sie in einem Unternehmen als Key-Accounter arbeiten oder als Maklerbetreuer. Also klassisch würde man damit assoziieren, ein Maklerbetreuer betreut nur Direktanbindungen nach Postleitzahlen und ein Key-Account betreut Vertriebe und Pools.
Okay.
Und schon einmal allein die Entscheidung zwischen den zwei Themen wollte ich jetzt eigentlich gar nicht treffen. Und dann, entschuldige, kam noch dazu, dass einfach die Menschen, die ich kenne, aus ganz Deutschland kommen. also nicht aus einem bestimmten Postleitzahlengebiet. Und ich hatte einfach schlichtweg keine Lust dazu, wegen irgendwelchen vorherigen Strukturen Menschen auszuschließen, die gerne mit mir arbeiten wollen.
Okay. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen was definieren. Jungmakler werden irgendwann auch zu Altmaklern. Wie lange sind Jungmakler bei dir Jungmakler und wann sind es Altmakler? Also wie lange brauchen die dich?
Mei, das ist jetzt die nächste Definition. Also generell, du weißt ja, ich habe von meiner Zielgruppe, also ich habe eigentlich von den jungen Maklern gelernt, dass man sich eine Zielgruppe holen sollte oder mit der nach außen geht und Marketing macht.
Ja, das höre ich
auch
so.
Das war einer meiner Learnings in der Zusammenarbeit mit Maklern. Ja, viele machen das ja so und machen das sehr erfolgreich so. Und deswegen ist meine Zielgruppe, mit der ich nach außen gehe, auch die Jungmakler. Und jetzt, ja, soll ich jetzt sagen, so mit 35 Gehalt bist kein Jungmakler mehr, ist ja ein Schmarrn. Also auf Bayerisch gesagt, also ganz ehrlich,
das
also, dann sind wir doch, sind wir schon wieder in den nächsten Regelungen. Also man muss natürlich sagen, es ist halt so, ich glaube, dass in der Zukunft im Vertrieb es wichtig ist, Zielgruppen getrennt voneinander zu bespielen. Von Seiten der Unternehmen, von Seiten der Maklerbetreuer und Key Accounts macht sicherlich Sinn zu sagen, wir machen Veranstaltungen für ganz junge Leute und wir machen Veranstaltungen für so die Mittelalten, wo ich mich selber dazu zähle, oder für ganz Ältere.
Das bin ich.
Und ja, genau. und weil die Fragen und die Bedürfnisse einfach anders sind. Nicht, weil man jetzt sagt, ah, wegen dem Alter müssen wir jemanden wegschicken. Gar nicht, wenn der cool ist. Dann ist es eigentlich gar nicht so wichtig, wie alt der ist, finde ich. Es geht um das Mindset. Und es hat sich halt einfach gezeigt, dass ein 25- oder 30-Jähriger ein anderes Mindset heutzutage hat als ein 50-Jähriger. Also die können auch voneinander lernen, man kann die auch zusammenbringen, aber es macht sicherlich auch mal Sinn. Du, als ich das angefangen habe vor 3 Jahren, da gab es noch kaum Veranstaltungen für junge Makler. Und deswegen wollte ich halt einer der Ersten sein, die das überhaupt etabliert. Jetzt, 3 Jahre später, gibt es ja schon ganz viele Veranstaltungsformate. Also ich würde sagen, Anfang 40 vielleicht, ja, also circa.
Was können denn dann Jungmakler von dir lernen oder bei dir bekommen?
Also ich bereite gerade eine Masterclass vor für die Zielgruppe Jungmakler, aber natürlich können auch ältere Leute mitmachen, wenn sie das wollen. Aus dem Aspekt heraus, weil es mir einfach irrsinnig wichtig ist, die junge Zielgruppe zu informieren, viele Dinge transparent zu machen, meine Erfahrungen auch weiterzugeben, die ich jetzt in vielen Jahren Vertrieb gesammelt habe. Und ich habe zuletzt circa 500 Makler betreut. Und davon habe ich auch einige Top-Makler betreut, also Profis. Alter ist jetzt erstmal wurscht. Also Menschen, die schon lange im Geschäft sind, die die Wege alle kennen, die ihre Ansprechpartner haben und die sich anders verhalten, was mir irgendwann mal aufgefallen ist, als Menschen, die das eben nicht wissen. Und das würde ich jetzt erstmal mit Jüngeren assoziieren. Top-Makler haben bestimmte Strategien, die ihnen das Leben erleichtern. Und sie bekommen auch mehr Vorteile.
Ja.
Naja, jetzt ist so die Frage, was ist denn Top?
Ich habe keine Ahnung. Also ganz viele Kunden, ganz viel Umsatz, oder?
Irgendwie ja. Ja, das ist meine Grundlage. Das würde ich schon so sagen. Aber Top-Makler, die viel Umsatz schreiben, schreiben das lustigerweise gar nicht auf so viele Gesellschaften. Die sind sehr schlau im Netzwerken mit Gesellschaften. Und die haben das Thema Geben und Nehmen komplett verstanden. Das heißt, die positionieren sich in ihrem Status anders. Die bekommen mehr Vorteile, die haben gewisse Insider-Infos, die andere nicht haben und sie arbeiten auch anders.
Die sind näher an den Unternehmen dran sozusagen, oder?
Viel näher.
Aha.
Es geht auch um die Sichtbarkeit. Ich mache jetzt mal ein Bild auf, stell dir vor, du gehst in so einen Club abends.
Ja.
Und da ist eine Riesenschlange. Der Club ist mega hot. Und dann gibt es ein Einlassband und so einen Türsteher. Und es gibt ein paar Leute, die gehen einfach an der Schlange vorbei. Denen wird die Tür aufgemacht, das Einlassband wird weggezogen. Hallo, Servus, man begrüßt sich. Man geht rein, hallo, da kennt man wieder jeden, dann kommt die Flasche, ne, und so weiter.
Ich erinnere mich, ich war auch einer von denen. Nein, war ein Witz.
Da denkt doch jeder von uns gern dran, wenn er schon mal so einen Vorteil hatte. Ist jetzt nur ein Bild, ne? Mhm. Ist cool, vor allem, wenn du noch ein Mädel dabei hast und so.
Das macht richtig Eindruck, ja.
So, das ist schon cool. So, und was ist das Wichtigste bei diesem Prozess, dass man dich kennt?
Ja, kennen und gekannt werden.
Ja. Mhm. So, wenn ich jetzt aber unter bestimmten Radaren immer durchfliege, auf keine Messen gehe, keine Netzwerke habe, dann glaube ich, ist es schwierig, dass man mich kennt. So geht es schon mal los.
Das stimmt.
Und dann geht es auch weiter in die geschäftliche Planung. Ja, was will ich denn, was man von mir kennt und was sollte man nicht kennen? Also mit anderen Worten, es gibt eine ganze Reihe Fragen, die sich, glaube ich, mal lohnen würde, sich selbst zu stellen als Makler und daraus einen Katalog zu entwickeln für sich, wo man hin will, was einem wichtig ist. Und das kann ja ganz individuell verschieden sein. Mhm. Und daraus dann zu schauen, was ist für mich besser im Markt? Wie arbeite ich gerade? Sind die Prozesse für mich richtig? Oder könnte man das noch für das, was ich will, irgendwie optimieren? Mhm. Und da geht es nicht um Social Media Marketing, Leads bekommen, Kunden bekommen, Zielgruppe suchen, sondern da geht es um Themen, über die, glaube ich, viele noch nie nachgedacht haben, die aber für eben Profis ganz normal sind.
Zum Beispiel?
Und mir wäre, ja eben, die ich gerade gesagt habe, wie positioniere ich mich denn intern? Mhm. Und da muss ich ein paar Entscheidungen treffen, die ganz, ganz wichtig sind, damit ich mich überhaupt positionieren kann. Da ist auch wichtig, wie nutze ich Maklerbetreuer oder Key-Accounts? Wie gehe ich mit denen um? Was bedeutet es, wenn ich auf eine Veranstaltung eingeladen bin? Wie gehe ich da damit um? Wie funktionieren überhaupt Gesellschaften? Was wollen die auch von mir dann, wenn ich mich dort irgendwie zeige?
Ja.
Und deswegen ist es schon wichtig, wie gehe ich denn mit meinem Geschäftsumfeld um? Welche Entscheidungen treffe ich? Und das sind so Perspektivwechsel, die möchte ich gerne in dieser Masterclass, in diesem Kurs einfach weitergeben.
Das heißt, die Jungmakler, du würdest dann Jungmaklern auch empfehlen, sich an so 3-4 Versicherer so ein bisschen ranzurobben oder also sich ein bisschen stärker. Ja, besseres Wort ist mir gerade nicht eingefallen.
Das kommt drauf an, wie der Jungmakler seine Karriere plant. Ich würde nicht sagen, dass das für jeden der Weg ist. Mhm. Ich möchte nur aufklären, was es für Wege gibt. Ja? Mhm. Und dasselbe kann man ja auch auf Pools übertragen. Es gibt Leute, die sind bei 3-4 Pools. Macht das wirklich Sinn?
Richtig. Was denkst du? Macht das Sinn?
Ich bin ja hier nicht da, damit ich irgendwie werte. Nochmal. Okay. Der Kurs geht darum, dass ich selber mir Kriterien erarbeiten kann als Makler, die mir helfen, souveräne Entscheidungen zu treffen. Weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ich kriege ja oder habe das auch bei der Betreuung von 500 Maklern oft erlebt, dass mich Leute gefragt haben, ja, was ist denn gut, was nimmst denn du her und was hast du da gehört, welcher Pool ist gut, welche Gesellschaft ist gut, welches Programm ist gut. Der eine findet das gut, der andere findet jenes gut, aber es fehlt halt eine Übersicht. Wie kann ich mir Kriterien aufstellen, damit ich überhaupt rauskriege, was für mich gut ist?
Entscheidungshilfe sozusagen.
Genau. Mhm. Und ich kann mich ja nur entscheiden, wenn ich einfach die Hintergründe kenne. Ich kann mich nur entscheiden, ob es für mich wichtig ist, wenn ich zum Beispiel eine Struktur selber aufbauen will. Dann werde ich andere Entscheidungen treffen, wie wenn ich alleine makle. Mhm. Solche Dinge.
Ja. Wie lange dauert das, bis so ein Jungmakler das so richtig verinnerlicht hat? Solche Entscheidungen und bis er das so drin hat.
Also manche, also wenn ich jetzt unabhängig von mir oder irgendeiner Aufklärung, es gibt ja aktuell kein Programm wie das, was ich gerade ausarbeite, aktuell am Markt.
Ja.
Eigentlich, die Entscheidungshilfe könnte sich jeder auch mal selber überlegen ohne mein Programm. Aber die Hintergrundinfos hätte er nicht. Und ich glaube, dass es keine andere Quelle gäbe, außer viele Jahre, wo man vieles ausprobiert, als dass man auf diese Insider-Informationen kommt. Wichtig ist, dass sie Kunden bekommen, dass sie eine Zielgruppe erschließen. Das sind ja ihre ersten Steps. Da, wo ich ansetze, ist eigentlich, wie kannst du denn die Kunden halten? Weil, was will denn ein Kunde wirklich? Aus meiner Sicht, also der will einen Problemlöser.
Richtig. Ich bin ja auch ein Kunde. Ich will, genau, dass mir jemand den ganzen Kram abnimmt.
So.
Und meine Probleme löst.
Der soll, genau, erreichbar sein. Das soll alles schnell gehen, wenn du was willst, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, manchmal hat es ein bisschen Zeit, aber es soll einfach seinen Gang gehen. Mhm.
Genau. Und würdest du voraussetzen, wenn du jetzt dich von einem Versicherungsmakler beraten lässt, dass er sich fachlich auskennt, dass er dir eh schon das Beste anbietet, das setzt du voraus, oder?
Nicht das Beste, aber was Gutes. Ich bin nicht so der beste Typ, aber ja.
Ja, aber dass er schon weiß, was gut und schlecht ist.
Richtig, dass er Ahnung hat und mir was Gutes für meine Probleme anbietet. Genau.
Mhm. Genau. Und das ist, glaube ich, so, wenn viele Menschen, Jungmakler aus einem Strukturvertrieb zum Beispiel oder der Ausschließlichkeit kommen. Ich war ja auch mal in der Ausschließlichkeit. Mhm. Dann ist der Maklermarkt riesig. Das strömt auf dich ein. Du musst ja erstmal irgendwie ein bisschen das Ganze sortieren. Das dauert mal 1-2 Jahre. Ja? Und dann erst fängst du an, genauer hinzugucken, weil du brauchst ja erstmal irgendeinen neuen Arbeitsablauf. Du musst Makler werden, du musst Papierkram erledigen, dich entscheiden, ob du eine GmbH bist. Also es kommen ja erstmal viele andere Challenges. Dann etablierst du irgendeinen Prozess, wie du an Leads kommst, wie du Kunden generierst, wie du die Zielgruppe findest, wie du vielleicht Marketing machst. Und dann kommt aber noch was. Und das möchte ich mit dieser Masterclass sagen. Es kommt danach noch was. Es reicht nicht, dass ich als Makler jeden Morgen nur den Vergleichsrechner anschmeiße. Der Kunde will mehr. Er will, dass ich das alles löse. Und wenn ich niemanden kenne und kein Netzwerk habe, dann kann ich auch nichts lösen.
Okay, ergibt Sinn.
Und ja, das ist ganz einfach. Das sagt der gesunde Menschenverstand eigentlich, ne? Also kein Netzwerk, keine Connection, kein Problemlöser. Dann ist es aber wackelig, weil wenn der Kunde jemand anderen trifft, der ein besserer Problemlöser ist, ist mein Geschäft ja auch nicht stornosicher.
Exakt. Du hattest vorhin gesagt, dass es vielleicht auch noch mehr freie berufliche Maklerbetreuer dann irgendwann gibt. Gibt es genug Platz auf dem Markt oder musst du dir Sorgen machen wegen Konkurrenz?
Ich glaube, ich muss mir gar keine Sorgen machen.
Also, gibt genug zu tun?
Erstens gibt es genug, ja, aber das wird keiner machen, weil ich denke mal, bis die Prozesse mal anders laufen, also es ist, wie sage ich das jetzt? Also ich komme aus einem sehr hohen Gehaltsniveau. Mhm. Und das Ganze umzustellen ist ja ein Schritt, wie wenn ich nochmal 25 wäre. Das heißt, da ich muss ja selber,
ne?
Da ist erstmal was weg, das ist auch klar. Mhm. Also das bedeutet ja, wenn ich jetzt sage, ich stelle mich um und aktuell habe ich ja mehrere Projekte. Ich habe das Projekt Masterclass, das ich jetzt dann launche und das ich in regelmäßigen Abständen immer wieder anbieten werde. Das ist quasi der Theorieteil. In diesem Theorieteil lernt ein Makler eigentlich ein Young Professional zu werden, also ein junger Makler mit Profistrategie. So nenne ich das jetzt mal. Mhm. Meine Hoffnung wäre, dass er nach dem Kurs auf jeden Fall sagt, hey, das sind lauter Infos, an die habe ich noch nie gedacht. Das war jetzt neu für mich. Und dann kann er im Grunde genommen sein Handwerkszeug, weiß er dann von mir. Er kann jetzt losgehen und sich selber Partner suchen, kann auf dem Markt seine Entscheidungen besser vielleicht treffen als vorher. Mhm. Oder er kann mit mir auch in anderen Projekten dann im Alltag zusammenarbeiten. Das ist der Deluxe Makler Support, in dem ich ja aktuell mit ein paar Gesellschaften, die ich mir selber ausgesucht habe, sehr eng arbeite und im Alltag mit Maklern gemeinsam die UVAB-Anfragen löse, zusammenarbeite, Sachen organisiere, Verträge organisiere etc. Und in diesem Projekt, das ist quasi das Alltagsprojekt, also das mich persönlich auch involviert, das habe ich im Grunde zuerst gemacht, weil ich ja die Leute schon da hatte. Und jetzt kommt der Theorieteil. Also ich habe eigentlich einen zweiten Schritt vor dem ersten gemacht, weil ich ja die Leute schon um mich herum hatte. Und aus denen speist sich ja aktuell auch das Young Professionals Netzwerk, wo wir einmal im Jahr eine große Convention machen. Das kann man sich auch alles auf der Homepage anschauen. Da haben wir auch einen schönen Film drüber gemacht.
Das packen wir in die Shownotes auch.
Mhm. Genau. Und da sind auch jede Menge Testimonials drauf, die auch erklären, wie bisher die Zusammenarbeit mit mir abgelaufen ist. Und ich muss sagen, wir pflegen in unserem Miteinander, also die jungen Makler und ich, ein sehr enges Vertrauensverhältnis. Wir wollen da wirklich was auch verändern an der Branche. Ich möchte dadurch durch mein Projekt Deluxe Makler Support auch darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, Jungmakler zu unterstützen, dass die bestimmte Vorteile auch bekommen als Vertrauensvorschuss. und nicht, dass die erst 10, 20 Millionen schreiben müssen, damit ich die beachte. Sage ich jetzt mal salopp. Andererseits möchte ich aber auch den Maklern beibringen, dass es wichtig ist, eine gewisse Loyalität zu Unternehmen aufzubauen, weil ich ansonsten irgendwann durchs Raster falle. Das ist auch wichtig. Und dafür habe ich den Theorieteil jetzt auch ein bisschen mit erfunden, weil ich an ein Miteinander glaube von Pools, Gesellschaften und Maklern und nicht ein Gegeneinander. Ja? Aber es ist auch wichtig, Maklern zu sagen, wie Unternehmen funktionieren, welche Überlegungen auch zum Beispiel hinter einer Risikoprüfung steht eine Conversion Rate. Wenn man versteht, wie Betriebe funktionieren, wie viele Prüfer gibt es da, wie läuft es, wer steht hinter der Verdiagnose, alle diese Fragen, dann kann man ja viel besser darauf eingehen. Und ich glaube, diese Vermittlung möchte ich eben gerne machen. Und die kann ich natürlich machen, wenn ich frei bin. Wenn ich zu einem Unternehmen gehört hätte, hätte ich das niemals so frei formulieren können, wie ich das jetzt gerade mit dir mache.
Und das würde ich dann jetzt als Schlusswort nehmen. Und drücke die Daumen, dass es gut weiterläuft mit deiner Unternehmung als freiberufliche Maklerbetreuerin, lieber Alex. Hab vielen Dank für die Auskünfte und viele Grüße nach Bayern.
Vielen Dank, lieber Andreas, und ich hoffe, wir sehen uns auf der DKM.
Das tun wir.
Die News der Woche. Der Chor derjenigen, die mehr Leistung in Deutschland fordern, hat eine weitere Stimme hinzubekommen. Kein geringerer als Allianz-Chef Oliver Bäte fordert in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt, dass die Menschen mehr arbeiten. Und dass sie das auch wollen müssen.
Bätes Logik. In Deutschland fehlt es gar nicht an Fachkräften. Vielmehr haben wir einen Mangel an Fachkräften, die genug arbeiten können und vor allem motiviert sind, mehr zu arbeiten, schreibt der Allianz-Chef in seinem Artikel. Frei übersetzt, Fachkräfte mit ausreichender Lust auf Arbeit.
Im Grunde lässt sich sein Beitrag recht einfach zusammenfassen. Die Menschen sollen mehr arbeiten und weniger krank sein. Schließlich lassen sich die Deutschen deutlich öfter krank schreiben als die Menschen in anderen Ländern. Die Zeit ist gekommen, in der wir uns als Gesellschaft entscheiden müssen, sind wir bereit, für unseren Wohlstand zumindest so viel und so produktiv zu arbeiten, wie es in anderen Industriestaaten üblich ist, fragt der Manager und nennt ein paar Stellschrauben, wie die Arbeitskraft wieder besser in die Gänge kommen könnte.
Erstens, mehr Frauen sollen in Vollzeit arbeiten, weshalb man die ganztägige Kinderbetreuung ausbauen müsse. Zweitens, junge Menschen müssen besser in den Arbeitsmarkt hineinfinden. Drittens, Talente aus dem Ausland sollen nach Deutschland kommen, weshalb die Verwaltungsverfahren schlanker und digital werden müssen. Viertens, der Krankenstand soll sinken. Menschen sollen an Behandlungskosten beteiligt werden. Und das Gesundheitssystem soll stärker auf Vorbeugung, also Prävention, setzen. Fünftens, auch Vollzeitkräfte sollen mehr arbeiten dürfen. Überstunden soll man deshalb erleichtern, ermöglichen und steuerlich fördern. Und sechstens, Bürgergeldempfänger sollen mehr hinzuverdienen können, ohne dass es aufs Bürgergeld angerechnet wird. Na dann mal los und schaffe, schaffe!
Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Hier aber nicht. Denn ein Ehepaar aus Schleswig-Holstein wollte eben einen solchen Ausflug offenbar nutzen, um seine Versicherungen zu bescheißen. Das Landgericht in Kiel hat die beiden deshalb wegen versuchten Versicherungsbetrugs in Millionenhöhe verurteilt. Von dem Fall berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Die Richter sehen es demnach als erwiesen an, dass die beiden im Jahr 2019 ein angebliches Bootsunglück des Mannes auf der Ostsee erfunden hatten, um rund 4,1 Millionen Euro aus, halten Sie sich fest, 14 Lebens- und Unfallversicherungen abzukassieren. Diese hatte der Angeklagte zugunsten seiner Frau und seiner Mutter abgeschlossen.
Die Ehefrau hatte ihren Mann nach der angeblichen Bootsfahrt als vermisst gemeldet. Bei der anschließenden Suche fand die Polizei das leere Boot und der Ehemann versteckte sich im Haus seiner Mutter. Die Polizei ging bei ihren Ermittlungen schnell von einem Täuschungsmanöver aus. Als die Ehefrau ihren Mann nach einigen Monaten für tot erklären lassen wollte, fasste die Polizei ihn im Haus der Mutter.
Nach einigem Hin und Her stufte das Landgericht Kiel das alles als vollendeten Betrugsversuch ein und verdonnerte den Ehemann zu 3 Jahren und 2 Monaten Haft. Seine Frau erhielt eine Bewährungsstrafe in Höhe von 2 Jahren. Das Ehepaar wollte gegen das Urteil vorgehen, doch der Bundesgerichtshof verwarf die Revision des Falles.
Die Versicherungswirtschaft blickt mittelfristig optimistisch in die Zukunft. Die Ertragserwartungen der Versicherer für die kommenden 3 Jahre haben sich spartenübergreifend spürbar verbessert. Zu diesem Schluss kommt eine vom GdV beauftragte Sonderumfrage des IFO-Instituts.
53% der Versicherer rechnen damit, dass sich ihre Erträge zwischen 2025 und 2027 erhöhen werden. Im vergangenen Jahr waren es 51%. Das zeigt, dass der Zukunftsoptimismus im Sektor anhält, sagt GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.
Dazu passt auch, dass der Anteil der Versicherer, die erwarten, dass sich ihre Ertragslage verschlechtert, von 7 auf nur noch 1% gesunken ist. 46% der Befragten gehen von gleichbleibenden Erträgen aus, nach 52% im Vorjahr.
Die Einschätzungen in den einzelnen Sparten sind unterschiedlich. Lebensversicherer gehen in den kommenden 3 Jahren weiterhin von positiven Erträgen aus, auch wenn sich die Erwartungen etwas abgekühlt haben.
Der richtig große Umschwung kommt aber bei den Schaden- und Unfallversicherern. Denn sie sind viel optimistischer als in der Vorjahresbefragung. Hier berichtet kein einziges Unternehmen von einer erwarteten Verschlechterung. Im Vorjahr waren es noch 10%, sagt Asmussen. Mit 78% nach 53% im Vorjahr erwartet der Großteil der Unternehmen in Zeiten einer sich normalisierenden Inflation eine verbesserte Ertragsentwicklung.
Die Wechselsaison in der Kfz-Versicherung könnte in diesem Jahr besonders intensiv werden. Laut einer Umfrage der ADAC Autoversicherung erwägen 46% der Autofahrer, das ist fast jeder zweite, in Deutschland einen Wechsel ihrer Kfz-Police. Weitere 5% haben sich schon zu diesem Schritt entschieden.
Gleichzeitig sinkt die Zahl der Autofahrer, die für sich einen Wechsel der Kfz-Versicherung ausschließen. Vor 2 Jahren gab in der Umfrage der ADAC Autoversicherung noch eine Mehrheit von 55% der Befragten an, ihrer Versicherung treu bleiben zu wollen. 2023 waren es 51% und aktuell sind es nur noch 47%.
Unter den wechselbereiten Autofahrern nennen 87% als Motiv, dass sie Geld sparen wollen. 83% sagen ebenfalls, dass sie nur dann wechseln werden, wenn die Versicherungsprämie dadurch deutlich günstiger wird.
Für viele ist der Preis bei der Kfz-Versicherung also das ausschlaggebende Kriterium. Unter denen, die über einen Versicherungswechsel nachdenken, erklären 58%, dass ihnen der Preis am wichtigsten ist. Dagegen sagen 67% derer, die bei ihrer derzeitigen Versicherung bleiben wollen, dass ihnen Leistung und Service wichtiger sind, als den günstigsten Preis zu finden.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder, wenn wir die 200. Podcast-Folge feiern und für Sie haben. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.